Das war Musik von Sona Chobaté aus der Sendung African Spirit entnommen hier auf Radio Frei im Monatsrückblick. Und vom afrikanischen Kontinent kommen wir jetzt musikalisch zurück nach Deutschland beziehungsweise historisch in die alte Bundesrepublik und zur Musik von Fehlfarben, einer Band, die Anthony aus der Redaktion Zeitsprung offensichtlich wichtig ist.
Ich komme jetzt zur wichtigsten deutschen LP aus dem Jahr 1980, für mich jedenfalls, Monarchie und Alltag von Fehlfarben. Das war die Platte, die alle weggeknallt hat, fand ich jedenfalls, von Texten, von der Musik und so von der Coolness jedenfalls. Hier jedenfalls die A-Seite von Monarchie und Alltag von Fehlfarben, ihre erste LP. Die Tracks von der A-Seite heißen Hier und Jetzt, Grauschleier, Das sind Geschichten, All That Heaven's a Loss, Gott sei Dank nicht England und Militürk.
Musik der Punkrock-Band Fehlfarben aus dem Jahre 1980. Diese Band bezog auch politisch Haltung, wie es auch in den vergangenen Tagen Ende Januar viele Menschen taten. Es ist nicht nur Ende Januar daran, aber der 27. Januar eben schon ein besonderer Tag. Wir hören rein in die Januar-Ausgabe von Radio Shalom.
Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau unweit der polnischen Stadt Krakau von der Roten Armee befreit. Es diente den Nazis etwa 3 Jahre lang der systematischen Vernichtung von 1 Million Juden und 100.000 anderen Menschen, Roma und Sinti, Homosexuellen und Angehörigen verschiedener Nationalitäten. Der größte Teil der Opfer wurde kurz nach ihrer Ankunft in Gaskammern ermordet. Heute dienen Reste des Lagers als Museum und der Holocaust-Gedenktag soll nicht nur erinnern, sondern auch der jüngeren Generation von diesen Gräueltaten berichten. Ob das in den Schulen wirklich stattfindet, kann jeder selbst herausfinden, indem er die Schüler befragt. Immerhin gibt es in Erfurt zum Beispiel den Erinnerungsort Topf und Söhne. eigentlich eine Ofenfabrik, die sich darauf spezialisiert hatte, die Verbrennungsöfen für die Toten dieser Lager zu produzieren. Die Dichterin und Kinderbuchautorin Ilse Weber wurde 1903 geboren und arbeitete für das tschechische Radio in Prag. Die Eltern retteten das Leben ihres ältesten Sohnes Hanusch, als sie ihn 1942 vor der Verschickung in das Konzentrationslager Theresienstadt auf einen Kindertransport nach England versandten. In Theresienstadt arbeitete Ilse Weber als Krankenschwester und war verantwortlich für den Kinderbezirk. Als ihr Mann, der den Krieg überlebte, Ende 1944 zum Transport in den Osten aufgefordert wurde, erbot sie sich freiwillig, ihn mit ihrem kleinen Sohn Tommy zu begleiten. Sie wurde mit ihm und einer Gruppe von Kindern, die sie betreute, in Auschwitz ermordet. Wir hören jetzt das Lied »Ein Koffer spricht«. Der Text stammt von Ilse Weber, die Musik von Nizza Tobi.
Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag der nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Seinen Reisekameraden hat er mich oft genannt, ich fühle noch seine behutsame Hand. Ich bin aus echter Vulkanfieber, man kann es noch lesen, und ich bin früher blank und sauber gewesen. Ich hab meinen Herrn begleitet, Jahr aus, Jahr ein. Auch diesmal ging ich mit ihm, jetzt ist er allein. Er war alt und blind, wohin ist er gekommen? Und weshalb hat man mich ihm fortgenommen? Warum bin ich auf dem Kasernenhof geblieben? Sein Name steht doch auf meinem Kleid geschrieben. Nun bin ich schmutzig, mein Schloss hält nicht mehr, man hat mich geplündert, ich bin fast leer. Nur ein Tuch ist noch da, ein Becher dabei und seine kleine Blindentafel aus Blei, sonst ist alles fort. Die Arznei, das Brot, er sucht mich gewiss, vielleicht leidet er Not. Es muss recht schwer sein für einen Blinden, mich in dem Stapel von Koffern zu finden. Ich kann es auch so schwer verstehen, weshalb wir nutzlos zugrunde gehen. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main. Ich mich zu meinem Herrn, er ist so allein.
Am 27. Januar wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht, so auch in diesem Jahr. Und Anlass ist dieser Gedenktag auch für den Augen auf Kinotag. Der letztes Jahr erstmalig gestartete Kinotag macht dieses Jahr Station in Berlin, Dresden, Frankfurt, Rostock, Stuttgart und eben auch Erfurt. Dieser Tag richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche und zeigte in diesem Jahr den Film Das geheime Stockwerk. Ein Film, der an diesem Tag auch seine Premiere feierte und eine Detektivgeschichte ist und im Erzählen zwischen dem Heute und der NS-Zeit 1938 in Österreich spielt. Es geht in diesem Film um den 12-jährigen Carly, dessen Eltern in den Alpen ein altes Hotel erworben haben, und in den Ferien soll er dort bei den Malerarbeiten helfen. Als er missmutig auf den Knöpfen des Fahrstuhls herumdrückt, öffnet sich plötzlich eine Tür und Carly befindet sich in einem geheimen Stockwerk im Jahr 1938. Dort lernt er das jüdische Mädchen Hannah und den Schuhputzer Georg kennen. Georg wird eines Diebstahls beschuldigt, den er nicht begangen hat. Möglicherweise haben die Söhne eines hochrangigen Nationalsozialisten, der Gast im Hotel ist, oder der Barpianist Bruno etwas damit zu tun. Dieser Film switcht zwischen den Zeiten und thematisiert auf eine besondere Art die Zeit des Nationalsozialismus. Wir hören zunächst kurz in den Trailer zum Film rein.
Carly, mach deine Hilfe!
Das Hotel ist 100 Jahre alt und das ist alles, was noch da ist.
Zimmer mit und ohne Fließwasser. Stell dir vor, wir würden Zimmer ohne Wasser anbieten.
Geh auf!
Beeil dich, du Kanaille!
Komische Schuhe. Soll ich dir putzen?
Wie siehst du überhaupt aus?
Wenn du wüsstest, wo ich herkomme.
Aus dem Zirkus?
Ich komme aus der Zukunft.
Was ist denn das?
Ich habe keine Ahnung.
Was ist passiert, Herr Direktor?
Der Diebstahl, Herr Inspektor.
Ich habe nichts gemacht.
Das werden wir auf der Wache dann schon sehen.
Wir holen dich da raus.
Versprochen.
Wir werden uns überall reinschleichen und alles überprüfen.
Er ist unsere einzige Spur. Wir müssen ihn überprüfen.
Ja! Jetzt kommen! Wenn wir ihm das Sand weglegen wollen, wir sind Vaters Augen und Ohren.
Ich habe auch noch eine Frage, Carly. Wie wird das Ganze ausgehen?
Mir gegenüber steht die Drehbuchautorin, Mitautorin des Films Das geheime Stockwerk, Antonia Rothe-Liermann. Ich sag erstmal Hallo.
Hallo, hi.
Um vielleicht sogar vom Ende her anzufangen, weil das ist ja immer was Besonderes, den Film, den man geschrieben hat, dann auf großer Leinwand selber zu sehen. Sie haben sich häufiger schon gesehen. Und dann aber auch direkt mit dem Publikum, in dem Fall mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, mit Kindern und Jugendlichen. Nehmen Sie da auch selbst mal was mit bei solchen Veranstaltungen? Und wenn ja, was?
Ich nehme immer was mit. Ich liebe das, das mit Publikum, gerade mit Kinder- und jugendlichem Publikum zusammenzusehen, weil die Reaktionen so unmittelbar sind. Weil niemand sich zurückhält, weil gelacht wird, weil geweint wird und weil man wirklich sich mit dem Publikum, mit dem man zusammenschaut, einfühlen kann. Was ich immer mitnehme, sind so kleine Sachen wie, funktioniert ein Witz? Aber auch so große Sachen wie, wie bereit oder was ist mein Gefühl, wie bereit ist so ein Kinderpublikum für welches Thema? Das ist immer viel, viel toller, als wenn man zum Beispiel ein Buch geschrieben hat und dann nur hoffen kann, dass einem jemand einen Brief schreibt. Ne?
Weil Sie auch gerade gesagt haben, funktioniert ein Witz, und das ist ja nun ein schwieriges Thema, was hier geschildert wird. Aber es war sich auch wichtig, kann man vorstellen, als Sie das so geplant haben und geschrieben haben, dass eine Leichtigkeit trotzdem in diesem schweren Thema mit drin ist, also dass es Szenen gibt, bei denen man auch lachen kann?
Unbedingt, aus zwei Gründen. Das erste ist, wir wollen, dass die Kinder 90 Minuten im Kino sitzen, dass sie sich einfühlen können, dass sie sich wohlfühlen und dass ihnen vielleicht dann das Thema genauso um die Ohren gehauen wird. Das klingt jetzt total gemein, aber wir haben schon versucht, auf mehreren Ebenen zu erzählen, sodass für alle Altersgruppen etwas dabei ist, dem sie folgen können. Und es passiert uns total oft, oder ich habe das Gefühl, ich sehe es total oft, dass Kinder oder Jugendliche genau das im Nachhinein hervorheben, dass sie sagen, ich habe mich dadurch, dass ich zum Beispiel über die Witze gelacht habe, den Figuren so nahe gefühlt. Und das ist das, was wir uns ja wünschen, dass man sich so einfühlt, dass man mit Carly in diese Zeit reist, damit man an das Gefühl, wie ist es damals entstanden, wie hat sich das angefühlt, wie hat sich das entwickelt, wie hat einen das überrollt, so gut wie möglich einfühlen kann. Und dafür brauchen wir das, dass wir so schnell wie möglich, so nah wie möglich an den Kindercharakteren auch dran sind.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie überlegt haben, was thematisieren wir alles? Sie wollten ja nichts verschweigen, aber was ist auch zumutbar? Und ich kann mir vorstellen, vielleicht macht man sich auch erstmal Gedanken, wen wollen wir damit ansprechen? Sie wollten von Anfang an junge Menschen ansprechen, aber wie jung? Also war das auch eine Diskussion mit Ihrer Co-Autorin?
Absolut. Na, beide waren uns einig, aber sehr viele andere Beteiligte haben uns immer wieder die gleiche Frage gestellt. Ist das nicht zu jung? Wir glauben, dass es nicht zu jung ist. Mein eigenes Kind ist gerade 8 geworden. Wir glauben, dass es nicht zu früh ist, weil wir auch versucht haben, sehr viel damit zu spielen, dass wenn ein Jugendlicher beispielsweise mit einem anderen Vorwissen reinkommt, eine bisschen andere Geschichte sieht. Mir passiert es manchmal, oder ich saß zum Beispiel in der allerersten Vorstellung neben einem Mädchen, das offenbar schon sehr viel mehr wusste. Und als das jüdische Mädchen in unserem Film im Jahr 1938 sagt, natürlich schaffe ich es noch in deine Zeit, Zeitreisender, ich werde ja mindestens 100 Jahre alt, fing das Mädchen an zu weinen. Und ich merkte, okay, da ist sehr viel mehr Vorwissen. Und jüngere Kinder schauen fast bis zum Ende einen Detektivfilm und erfahren dann erst, was in der Zeit noch drin steckt. Und wir sind froh, wenn das auf den allen Ebenen funktionieren kann, ja.
Das Ende ist ja so, und das haben Sie eben auch nochmal geschildert, können Sie vielleicht jetzt auch nochmal sagen, es braucht ja diese Balance zwischen klar machen, wie schrecklich das war, und gleichzeitig aber, dass ich nicht komplett deprimiert aus dem Kino rausgehe, sondern vielleicht ein Funken Hoffnung auch da ist.
Ja, das ist natürlich gerade bei einem Kinderfilm ungeheuer wichtig, dass man mit so einem wieder angehobenen Gefühl rausgehen kann, dass man sagen kann, okay, die Figur, mit der ich mich verbunden habe, hat überlebt. Das ist anders für einen Kinderfilm gar nicht möglich. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Schluss spoilern darf. Wahrscheinlich nicht. Aber klar ist es für uns, und wir haben da auch irgendwie lange danach gesucht, auch wichtig, dass wir auch in den letzten Bildern zeigen, dass das eine Geschichte ist, die nicht abgeschlossen und nicht vergangen ist, sondern eine Geschichte ist, die bis heute quasi präsent ist. Ja.
Gegen Ende des Gesprächs, das muss ich Sie fragen, auch so ein bisschen die eigene Biografie, beziehungsweise die Frage, wie Sie selber das erste Mal mit dem Thema Nationalsozialismus in Kontakt gekommen sind, wenn Sie sich daran noch erinnern können.
Ich habe ehrlich gesagt fast ohne Vorwissen in, ich glaube, der 2. Klasse Dokumentationsmaterial von der Befreiung des Konzentrationslagers, eines Konzentrationslagers gesehen. Und das hat mich tatsächlich einfach von den Füßen gehauen und sehr, sehr lange beschäftigt und war für mich so groß, dass es gar nicht fassbar war in seiner Schrecklichkeit. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist und auch nicht, dass man Kindern das voreinteilt, aber dass das als erste Konfrontation war, das ist vollkommen ungeeignet. Und das hat uns sehr, sehr lange beschäftigt. Aber wie wäre denn ein richtiger Weg oder was wäre denn eine Möglichkeit, auf der einen Seite behutsamer dahin zu erzählen und auf der anderen Seite nichts zu verschweigen und nichts zu beschönigen und auch in so einem frühen Alter schon diese Geschichte präsent zu machen?
Dann die letzte Frage schon, die da direkt anschließt, also das sozusagen altersgerecht zu erzählen. Und dann, das hatten Sie eben auch gesagt, also sehr gut, wenn erstmal die Kinder eine Verstrickung haben oder eine Verbindung, aber sie dann nicht alleine zu lassen. Da hat sich die Schule eine gewisse Verantwortung von Lehrern und Lehrerinnen, aber auch das Elternhaus. Also da müsste es ja eigentlich weitergehen, ne, diese Gespräche. Weiß ich, wie das bei Ihnen zum Beispiel selber war.
Ja, das wünschen wir uns natürlich, dass die Kinder mit Fragen nach Hause kommen und dann auch Antworten bekommen können, klar. Ich habe mich damals ganz lange nicht zu Fragen getraut, weil es einfach so überwältigend furchtbar war. Und ich dann fast so ein bisschen so ein Schuldgefühl hatte, dass ich das gesehen habe. Und es hat dann ganz schön lange gedauert, bis ich dann mit meiner Großmutter darüber gesprochen habe, die natürlich noch ganz eigene Kindheitserinnerungen an die Zeit hatte und mich dann darüber so ein bisschen annähern konnte. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen her der Funke, dass man sagt, wenn man sich mit Kindern in der Zeit irgendwie verbinden kann, kommt man auf eine Einfühlungsebene, die irgendwie emotionaler besser zu verarbeiten ist und trotzdem eindeutig.
Wie offen war Ihre Großmutter damals?
Meine Großmutter war noch sehr klein und hat uns auch viele, viele Geschichten erspart. Sie ist mit vielen Geschwistern dann auf der Flucht gewesen und nicht mit allen Geschwistern an einem Endpunkt angekommen. Und da sind sehr, sehr viele tragische Geschichten. Und die habe ich viele dann auch erst erfahren, als ich größer war. Aber meine Großmutter hat da nie ein Blatt vor den Mund genommen, wie wichtig das ist, diese Geschichte nicht zu vergessen und wie schwer ihr das fällt und wie sehr sie sich trotzdem irgendwie dazu durchringt, uns irgendwie altersgemäß an diese Geschichten, an diese Vergangenheit irgendwie ranzuerzählen. Ja.
Antonia Rothe-Liermann, vielen Dank für das auch jetzt sehr kurzfristige Gespräch und Dankeschön.
Ich danke.
Wir sagen gerne, der Film läuft dann hier in Erfurt auch ab dem 12. März, das geheime Stockwerk.
Radio. Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Und genau an dieser Stelle gibt es auch noch weitere Informationen zu diesem Film und zu dem Augen auf Kinotag. Klickt euch durch unsere Mediathek. Dort kriegt ihr zum Beispiel noch ein Interview mit dem Schauspieler Konstantin Horn, der in dem Film mitspielt, aber auch eine Umfrage unter jungen KinobesucherInnen sowie ein Gespräch über das Projekt von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft im Vorfeld. Ihr seid bei Radio Frei, hört den Monatsrückblick und in diesen 2 Stunden blicken wir zurück auf das, was im Januar bei uns im Programm so gelaufen ist. Und ich würde jetzt zu einer weiteren Musik überleiten und die kommt aus der Reggae-Sendung Jamaica Feelings. Alle 2 Wochen am Freitagabend 22 Uhr.
Radio.
Boy, boy, boy. Scene. And you play the part so well, but who's deceived?
Das war unverkennbar eine schöne Reggae-Nummer von Smokey, It's Your Life.
It's Your Life, es ist dein Leben, es ist euer Leben. Ja, wie wir unser Leben so leben, das ist sehr unterschiedlich für über 20 Menschen. In Erfurt hat sich das Leben in der Nacht zum 1. Januar 2026 sehr verändert, denn ihre Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar. Es hat gebrannt am Erfurter Domplatz. Raketen höchstwahrscheinlich sind fehlgeschlagen und haben den Dachstuhl eines Hauses entzündet, der dann auf zwei weitere Häuser dieser Brand Übergriff. Nicht zuletzt das war Anlass für eine Initiative zu sagen, Erfurter Altstadt, es muss konsequent umgesetzt werden, dass dort keine Feuerwerksraketen aus privater Hand gestartet werden sollen. Ich hatte im Januar mit den Leuten gesprochen, die für Ende Januar eine Demo geplant hatten. Wenn in 10 Jahren jemand sagt, erinnerst du dich noch an Silvester 2025, werden in Erfurt wahrscheinlich sehr viele Menschen sagen, das war doch das Silvester, wo die Häuser am Domplatz gebrannt haben. Eine sehr eindrückliche Nacht war das, glaube ich, für viele und auch die Folgen für die Menschen in den Häusern, aber auch für die ganze Stadt. Und es gibt in Erfurt Menschen, die sich jetzt zu einer Initiative zusammengeschlossen haben, die sagen, Feuerwerk in der Stadt, in der Innenstadt, das soll wirklich gar nicht mehr gehen, wir müssen was machen. Und ich spreche jetzt dazu mit Andrea Winkelmann und Felix Heilemann. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ich habe es ja in der Nacht an dem nächsten Morgen so bei Social Media gesehen und bin dann zufällig mit der Straßenbahn am Domplatz vorbeigefahren und habe noch gesehen, wie die Feuerwehr da im Gange war, und da habe wirklich so gedacht, wow, das ist krass. Irgendwie so, wie war das bei euch? Wie habt ihr davon mitbekommen und was waren eure ersten Gedanken?
Ich denke, ich habe es übers Radio mitbekommen und dann auch über Social Media, und ich habe gedacht, musste das jetzt tatsächlich, theoretisch darf in der Innenstadt weitestgehend nicht geböllert werden. Es gab da auch schon Initiativen, das zu untersagen, beziehungsweise das Verbot auch stärker durchzusetzen, aber es ist nie was passiert. Und jetzt dann so ein krasses Ereignis, man hätte es vermeiden können. Das war so mein erster Gedanke.
Und bei dir, Felix?
Ich war an Silvester selber gar nicht in Erfurt, aber ich habe das direkt mitbekommen, und ich glaube, das ist auch das, was wir dann so erlebt haben, dass direkt in den Tagen danach so ein Ruck durch Erfurt gegangen ist, durch die Zivilgesellschaft, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Auslöser, dass man sagt, man will was nehmen, weil ich glaube, das Gefühl, dass man ein bisschen Silvester, also ich bin nach Erfurt zugezogen, mir wird schon gesagt, okay, wo gehst du Silvester feiern? Ja, geh mal nicht so in die Altstadt, sondern such dir lieber woanders was, aber privat was. Und ich glaube, das Gefühl hat sich dann einfach durchgezogen, dass man dann gedacht hat, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo man sich zusammentut und sagt, wir fordern ein bisschen anderes Silvester in Erfurt.
Ja, genau, sich zusammentut. Kanntet ihr euch jetzt, ihr zwei steht jetzt hier für viele Leute, aber kanntet ihr euch, wie hat sich diese Initiative gefunden und wie viele Leute und was für Leute sind das?
Also das war eigentlich mehr oder weniger ein Selbstläufer. Also muss man wirklich so sagen, wir sind, glaube ich, zivilgesellschaftlich sehr aktiv in Erfurt, und dann war das nach Erfurt, glaube ich, in vielen Gruppen ein Thema. Und dann bin ich auf Tom gestoßen. Tom ist derjenige, der die Demo organisiert am 31. Und haben gedacht, okay, lass uns doch das zusammentun, eine Demo, und irgendwie einen anderen Weg finden, unsere Stimmen noch zu artikulieren. Dann bin ich auf Andrea gestoßen, dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen Leute, die sich den Hut aufziehen für die Initiative, und das machen dann Andrea und ich. Aber wir sind ein breites Bündnis, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir sind, das läuft erst seit 1,5 Wochen, und uns erreichen so viele Zuschriften, Leute, die sich auch engagieren, das, was wirklich über, was ich sehr schön finde, von vielen Leuten aus in Erfurt getragen wird. Also es sind nicht nur wir zwei, die hier stehen, sondern also wir selber haben noch gar keine Unterschriften gesammelt, das machen dann andere Leute, und das läuft wirklich wie von selbst.
Wie ist denn so die Motivationslage? Also ihr habt jetzt schon so ein bisschen beschrieben, wie ihr so zum Thema oder drauf geguckt habt. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich breit ist. Also kann Leute geben, die sagen, ich finde das sowieso alles ganz schrecklich mit dem Feuerwerk, das sollte überhaupt nicht mehr stattfinden. Oder andere, weiß ich nicht, mein Hund hat jedes Mal Angst. Also woher kommt das alles?
Also ich denke, ich kann das an meiner Biografie schon ganz gut klar machen. Ich hatte, als Kind hatten wir in der Familie einen Hund, und der hat sich schon immer gefürchtet. Und von daher fand ich als Kind schon Silvester furchtbar. Ich bin dann immer, also habe den Silvesterabend eigentlich mit diesem Hund auf Toilette verbracht, weil da kein Außenfenster war. Und da war ich noch ein Kind. Und dann später, als ich so Jugendliche war, gab es dann diesen Sponti-Spruch, oder auch nicht Sponti-Spruch, Brot statt Böller. Das war so eine Aktion, da wurde dazu aufgerufen, statt so viel Geld zu verprassen für Böller und Raketen, lieber Geld zu spenden für Brot für die Welt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute noch so in der Form unterstützen würde, aber das war auch schon so eine weitere Etappe, wo ich mich also kritisch eigentlich distanziert habe von diesem ganzen Böllerei. Dann habe ich irgendwann Kinder gehabt, die haben nach Silvester, also am Neujahrstag, fanden die das total spannend, auf den Straßen rumzulaufen und diese ganzen Reste zu sammeln. Zum Teil Böller, die nicht hochgegangen waren oder so. Also da habe ich dann gedacht, oh, hoffentlich passiert denen jetzt nichts. Und denen klarzumachen, dass das eigentlich nicht gut ist, was sie da jetzt gerade einsammeln und dass die auf keinen Fall da noch mit Feuer irgendwie hantieren sollten. Mhm. Ja, und insgesamt, also es ist ja einfach immer schrecklicher geworden. Also gerade hier in Erfurt in der Altstadt, ich erinnere mich noch daran, zur Jahrtausendwende gab es eine große zentrale Feier auf dem Domplatz. Das war total schön, fand ich. Und jetzt inzwischen, ich gehe nicht mehr auf den Domplatz zu Silvester und das geht ja vielen Leuten so, weil da einfach nur noch Wildwest gespielt wird oder Bürgerkrieg.
Da kann ich eigentlich nur beistimmen. Also ich selbst kann den Böller sogar was abgewinnen, das ist bei mir gar nicht so lange her, dass ich auch fröhlich böllern war. Aber ich habe das dann auch mitgekriegt, dass man sagt, okay, wo geht man an Silvester raus? Man geht nicht mehr in die Altstadt. Und ich finde das einfach sehr schade. Ich finde, Silvester sollte eigentlich ein Fest sein, wo sich alle Leute wohlfühlen und wo man sagt, wir feiern auch gemeinsam. Und wenn das da nicht mehr gegeben ist, weil Leute sagen, ich fühle mich unsicher, ich will da nicht mehr rausgehen. Ich finde das eigentlich schade und das sollte mehr ein Fest sein, dass man alle gemeinsam dann feiern wollen und können.
Nun gibt es quasi viele verschiedene Motivationen, von die schönen alten Häuser in der Innenstadt bis hin zu, nee, ich lehne das eigentlich komplett ab aus unterschiedlichen Gründen. Worauf zielt jetzt die Initiative? Also da geht es ja schon oft um die Erfurter Innenstadt, oder? Also was, wenn ihr jetzt gefragt werdet, was wollt ihr denn eigentlich, was sagt ihr denn?
Also ich würde sagen, wir fordern gar nicht so viel Neues. Wir fordern an sich, dass die Erfurter Altstadt eine böllerfreie Zone wird. Da gab es bisher auch eine Regelung, dass nicht die komplette Altstadt böllerfrei ist, aber schon viele Bereiche. Aber wir finden, dass das schlecht kommuniziert wurde. Also wir haben das in unserer Gruppe, glaube ich, hat das niemand so ganz mitbekommen, wo und wie das jetzt genau untersagt ist. Dann, dass sie dann auch kommuniziert wird, und sehr wichtig, dass sie dann auch durchgesetzt wird. Aber auch das, was wir in unserem Antrag fordern, dass Alternativen geschaffen werden. Also dass man nicht nur sagt, okay, Spoilern wird verboten, sondern wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt Alternativen schafft. Ich könnte auch kurz was sagen, wie wir überhaupt zum Antrag gekommen sind oder wie was jetzt wieder aufgebaut ist. Wir haben dann geguckt nach Silvester, wie wir uns einbringen können. Also wir hatten die Idee mit der Demo und irgendwas parallel. Und dann sind wir auf die Idee des Einwohnerantrags gekommen. Mhm. Und dann gab es im letzten Jahr, glaube ich, einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen in der Stadtfraktion. Den fanden wir inhaltlich eigentlich gut und haben den dann übernommen und erweitert und auskonkretisiert, wie wir uns denn das Alternativprogramm vorstellen. Einfach um auch zu zeigen, wir wollen nicht nur verbieten, sondern wir wollen auch klare Kommunikation und ein Silvester für alle Leute in Erfurt in der Altstadt ermöglichen.
Hm. Und also es ist so, es gibt ja ein Bundesgesetz, wonach das Böllern in der Nähe von Kirchen oder Fachwerkhäusern verboten ist. Das betrifft eigentlich fast die gesamte Altstadt. Und unsere Idee ist, dass dann die Altstadt einfach komplett zur Verbotszone erklärt wird. Das lässt sich auf Kommunalebene nicht so ohne weiteres umsetzen, sondern dafür muss die Stadt einen Antrag, ich glaube, ans Landesamt für Verbraucherschutz stellen. Ja. Mhm. Und dann wäre die Altstadt komplett Verbotszone. Was einfacher zu kommunizieren ist, als dass man um jedes Fachwerkhaus einen Ring zieht und sagt, in dem Bereich darf nicht geböllert werden. Und dann ist es auch einfacher zu kontrollieren und man kann wirklich auch, was Felix schon sagte, so ein Alternativangebot machen, dass dann auch die Menschen, die bisher vielleicht sich nicht mehr in die Altstadt getraut haben, dann auch wieder zum Feiern in die Stadt kommen.
Nun ist ja da, wo ihr mit dem Antrag euch hinrichtet, die Stadtverwaltung. Der Antrag von den Grünen wurde ja im Stadtrat beredet und eben nicht beschlossen. Also es gab dann kam nicht zu einem positiven Ausgang. Seid ihr da irgendwie in Kommunikation, beziehungsweise ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher, woran es lag, an politischen Mehrheitsverhältnissen oder dann auch an Verwaltungshandeln, wisst ihr das?
Ich glaube, es war beides. Also die politischen Verhältnisse waren nicht da, Mehrheitsverhältnisse waren nicht da, also es fand keine Mehrheit und es war wohl aber auch irgendwas Formales, also dass da was beantragt wurde, was eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters fiel. Ich glaub, und darum, also ich glaube, das war irgendwie beides, vielleicht ist es auch deswegen dann abgelehnt worden, aber jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin da auch nicht die Expertin, ist es so, dass der Stadtrat ja eigentlich nur fordern soll, dass diese Verbotszone beantragt wird. Und das müsste dann in den Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung fallen. Und wir hoffen einfach, dass eben auch aufgrund jetzt des Brandes, dass diesmal eine Mehrheit finden wird.
Nun gibt es ja, wie gesagt, eigentlich theoretisch schon in der ganzen Altstadt das Verbot seit, ich weiß gar nicht seit wann, aber schon seit vielen Jahren. Ich habe es auch irgendwann gehört und dachte, ach so, interessant, wusste ich gar nicht. Aber die Frage der Umsetzung ist ja so eine Frage. Heike Langguth, die zuständige Dezernentin, hat sich ja am Tag danach vor die Kamera gestellt oder auch Georg Meyer hat sich geäußert und da waren dann so die Fragen, naja, wer soll es denn machen? Es gibt ja viele Altstädte in Thüringen, ne? Die Polizei, wo sie kann nicht überall sein. Was sagt ihr denen, die sowas sagen?
In Weimar funktioniert es. Also es gibt eine Stadt in Thüringen, wo es schon funktioniert. Mhm. Und ich denke auch, dass wenn es besser kommuniziert wird im Vorfeld, dass das auch schon hoffentlich viele Leute zur Besinnung bringt. Oder dass man vielleicht dann stattdessen sagt, okay, und den Stellen kann frei geböllert werden. Also dass dann Ausweichflächen angeboten werden für die, die es unbedingt machen müssen. Ich meine, toll finde ich es trotzdem nicht. Aber ich denke, es wird schon dadurch, dass es eine einheitliche Verbotszone gibt und die tatsächlich deutlich kommuniziert wird, ich glaube, das hat schon alleine einen Effekt. Und dann müssen halt die Ordnungsbehörden sehen, wie sie das dann tatsächlich umsetzen. Ist dann der nächste Schritt.
Das ist auch das Attraktive in unserem Antrag, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Wir sagen ja einmal, wir wollen die Erfurt-Altstadt böllerfrei machen, aber wir fordern ja noch ein Alternativprogramm. Und ich glaube, wenn man das dann gut kommuniziert, und daran hat es, glaube ich, bisher gehakt, also ich habe das in keinster Weise mitbekommen, und ich glaube, fast alle. Und ich glaube, wenn man das dann eine Kombi macht aus Ideen über ein Alternativprogramm, kann man sich auch einbringen. Und ich habe jetzt selber gemerkt, die Erfurter und Erfurter bringen sich ein, wenn man denen die Möglichkeit bietet, sich einzubringen. Ich glaube, dann kann das durchaus gelingen, wenn Wille da ist.
Kurz danach, wie gesagt, Menschen aus der Politik und Verwaltung haben sich eher so geäußert wie, wie soll man das machen? Jetzt ein paar Wochen später gab es dann doch schon erste Bewegungen. Also ich habe es mal mit zusammengeschrieben. Der Sperrzonenantrag hier beim Land soll geprüft werden. Die Kampagnen sollen ausgedehnt werden. Die Zusammenarbeit mit der Polizei. Es wird auch mit anderen Städten gesprochen. Also so aus der Stadtverwaltung passiert schon was. Warum braucht es euch trotzdem? Vertraut ihr nicht darin? Dass Sie das wirklich so durchsetzen, wie Sie gerade versprechen?
Wir haben ja mit unserer Initiative schon begonnen, bevor es in der Stadtverwaltung überhaupt Bewegung war. Und das war so mehr oder weniger ein Selbstläufer. Also es sind einfach viele engagierte Leute, die viele Ideen haben in unserer Initiative. Und wir wollen das gerne jetzt nicht einfach im Sande verlaufen lassen, sondern auch einen gewissen Druck auf die Stadtverwaltung dann ausüben. Weil die Erfahrung ist, dass ohne einen gewissen zivilgesellschaftlichen Druck da manches dann doch wieder versandet. Und dann wieder heißt, naja, um 21 Uhr ist ja Dienstschluss für die Ordnungsbehörde oder ähnliches. Und also dass da tatsächlich der Druck weiter bestehen bleibt, dass da auch was passiert. Und dass dann nicht wieder nächstes Jahr um diese Zeit wir hier stehen und sagen, ach, hätten wir es mal doch konsequenter durchgezogen.
Und ich glaube, das ist auch das Attraktive von diesem Bürgerantrag, dass wir auch den selber einbringen. Also der kommt aus der Zivilgesellschaft, das nochmal ein Zeichen zu setzen, dass die Zivilgesellschaft auch guckt und auch selber das Anliegen formuliert, dass man dann die Stadt auch auffordert zu handeln. Und dann, wie Andrea schon gesagt hat, ankündigen kann ich viel, ob ich das dann im einen Jahr wieder umsetze, ist die andere Seite. Und ich glaube, wenn man dann sieht, dass sich dann mal gucken, wie viele UnterstützerInnen dann am Ende rumkommen, aber wir sind da eigentlich sehr positiv überrascht, wie viele Leute sich dem anschließen, das ist ein gutes Zeichen, dass da auch Druck aus der Zivilgesellschaft herrscht.
Ihr sammelt 300 Unterschriften mindestens. Ihr zwei wart jetzt noch nicht auf der Straße, habt ihr gesagt, weil sonst wäre meine Frage gewesen, wie reagieren denn die Leute? Aber vielleicht haben euch eure Kolleginnen erzählt, wie die Leute reagieren. Es gibt ja auch, weiß ich nicht, viele, die einfach Spaß dran haben und vielleicht dann sagen, ey, meine Freiheit, mein Spaß und so. Ist es so? Beziehungsweise was sagt ihr denen oder wie reagieren die Leute so?
Es gab letzte Woche das erste Mal so eine Unterschriftensammlung auf der Rathausbrücke. Und diejenigen, die dort am Stand waren, haben berichtet, dass die noch gar nicht ganz den Stand aufgebaut hatten und diesen Aufsteller. Da sind die Leute schon gekommen und wollten alle unterschreiben. Also die haben innerhalb von 2 Stunden 200 Unterschriften zusammengesammelt, was für Erfurt echt viel ist. Und es gab wohl nur eine einzige negative Stimme. Also vom Verhältnis ist es auf jeden Fall so, dass sehr viel mehr Leute diesen Antrag unterstützen würden. Und wie wir ja auch schon gesagt haben aus eigener Erfahrung, viele Menschen werden ja momentan gerade in ihrer Freiheit beschnitten, weil sie zu Silvester sich nicht mehr in die Altstadt trauen. Und denen wollen wir wieder Freiheiten eröffnen. Und wie gesagt, wir verlangen ja nicht, dass komplett das Böllern verboten wird. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Sondern dass in der Altstadt nicht mehr privat geböllert wird, auf jeden Fall.
Und das Feedback ist, glaube ich, auch von den Leuten in der Stadt, also was uns berichtet wurde, sehr positiv. Also ich kenne das auch von anderen Aktionen, da kriegt man nicht 200 Unterschriften in 2 Stunden, das wäre sehr schön. Aber da steht man manchmal wochenlang da. Und wir haben ja auch ein Online-Postfach und ja, das habe ich mitbetreut, aber das war ganz schön der Aufwand, das mitzubetreuen, weil so viele Leute sich gemeldet haben. Also wie gesagt, wir sammeln erst seit anderthalb Wochen startet das eigentlich so durch. Und das hat sich also wirklich, wir haben gestern darüber gesprochen, wie sich die Erfurterinnen und Erfurter einbringen. Und dann wurde das schöne Zitat gesagt, die bringen sich selber ein, wir müssen gar nichts machen. Ja, und so erfahren wir das, glaube ich, auch, dass sich der Aufwand sehr positiv in Grenzen hält, den wir selber da reinstecken müssen, sondern dass sich sehr viele Leute beteiligen und damit machen.
Wenn jetzt an einem Tag schon 200 Unterschriften zusammenkamen, dann ist sehr vermutlich, dass ihr die 300 schnell schafft. Wie geht's denn weiter? Also jetzt so rein bürokratisch. Der Antrag wird eingereicht wo und was passiert dann?
Also den Antrag müssen wir bei der Stadt einreichen. Das ist das so planmäßig, dass wir das Ende Februar tun werden, so Pi mal Daumen, bis dahin auch Stimmen sammeln werden. Der wird dann auch bei der Stadtratssitzung auf die Tagesordnung gesetzt und der wird dann von uns vorgestellt dort und dann hoffentlich auch umgesetzt. Mal gucken, was dabei rumkommt, aber erstmal geht es ja uns darum, ein Zeichen zu setzen. Und bei den 300 Stimmen kann ich ja selber nochmal berichten. Ich bin da sehr positiv, ich bin da sehr, sehr optimistisch. Wir haben jetzt wahrscheinlich bis Ende der Woche, bis zu der Demo, 300 UnterstützerInnen, glaube ich, locker beisammen. Und ich bin da sehr positiv, lass mich sehr positiv überraschen, dass wir da auch ein vierstelliges Resultat zusammenkriegen. Ich glaube, das kriegen wir durchaus hin.
Das war auch so eine Idee aus unserer Initiative mit dem Einwohnerantrag. Ich weiß gar nicht mehr, wer das hatte, dass das ein relativ einfaches Instrument ist, um den Stadtrat dazu zu bewegen, ein bestimmtes Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Nämlich, wenn diese 300 Unterschriften zusammenkommen, dann muss der Stadtrat sich damit befassen. Wir haben dann letztlich keine Möglichkeit zu sagen, wie die sich entscheiden müssen, aber sie müssen sich einfach nochmal damit auseinandersetzen. Und ich glaube, aufgrund der vielen Unterschriften, die wir jetzt haben und aufgrund der Ereignisse zu Silvester, werden die sich etwas schwerer tun, das abzulehnen.
Und hier würde ich aber ein Lob an die Stadt aussprechen, also auch bei aller Kritik. Diesen Einwohnerantrag, den haben uns, kann ich nochmal erzählen, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben einfach Internet gegoogelt, was man machen kann. Und da gibt es ein Formular bei der Stadt, kann man sich runterladen, Einwohnerantrag einreichen. Und ich studiere Politikwissenschaften, da geht es immer häufig darum, wie kann man sich einbringen. Und das ist ein sehr positives Beispiel, würde ich auch mal lobend erwähnen. Das klingt sehr niederschwellig, konnten wir sehr gut umsetzen. Ist ja auch schön daran, als Zivilgesellschaft unterstützt wird.
Ihr habt jetzt schon öfter das Wort Demo in den Mund genommen. Was ist denn das für eine Demo und wann und wo und wie?
Ja, am 31. am Samstag um 12 Uhr findet die Kundgebung auf dem Domplatz statt. Da haben wir dann VertreterInnen aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die dann mit kurzen Redebeiträgen ihre Haltung zu Silvester grundsätzlich in Erfurt, in der Altstadt, kundgeben. Und dann wir gemeinsam Zeichen setzen können, dass wir uns für einen Wandel in der Erfurter Altstadt einsetzen und auch darüber dann diskutieren und Austausch kommen, wie denn ein anderes Silvester aussehen kann und dass wir doch dann vor Ort nochmal Unterstützung sammeln für unsere Initiative.
Ihr hört den Monatsrückblick auf Radio Frei und wenn ihr den hört im Original, in der Wiederholung oder auch am Ende des Jahres, dann ist die Demo schon gewesen. Und wenn ihr am Ende des Jahres hört, wisst ihr vielleicht auch, ob sich tatsächlich politisch was getan hat, ob sie erfolgreich waren mit ihrer Initiative und dem Antrag an die Stadtverwaltung. Das kann ich jetzt hier aus meiner Perspektive glaskugelmäßig noch nicht erahnen, bin auf jeden Fall gespannt. Wir blicken auf die nächste Viertelstunde und damit auch die Zielgeraden dieser Sendung und machen weiter mit Musik. Die kommt aus der Sendung Musik Challenge. Eine Sendung, die einmal im Monat dazu auffordert, zu einem bestimmten Begriff Musik einzureichen. Und das tun Menschen sehr regelmäßig, sehr verlässlich und aus den unterschiedlichsten Orten dieser Welt. Der Begriff für Januar war Zeit. Und was in dem Fall Ingolf sich dazu gedacht hat und welches Lied er aussuchte, das hören wir jetzt hier.
Ingolf schreibt uns: Hallihallo Muchas. Ich habe euch mal den Titel Time von Jungle in euren Redaktionsordner gepackt. Der Song ist eine Hymne auf das Durchhalten. Es geht um den inneren Kampf, sich nicht von der Zeit und dem Druck der Außenwelt überrollen zu lassen, während man gleichzeitig versucht, seine eigene Stimme und seinen Frieden zu finden. Der Kontrast zwischen dem tanzbaren, funkigen Beat und den eher nachdenklichen, fast schon getriebenen Lyrics macht den Reiz des Songs aus. Man tanzt quasi gegen den Stress an. Grüße vom Ingolf.
Soweit also ausgesuchte Musik von Ingolf für die Ausgabe der Musik-Challenge im Januar zum Begriff Zeit. Und für Februar ist dann das Wort Fische ausgelost worden. Das heißt, wenn ihr jetzt an der richtigen Stelle, also vor Ende Februar, noch diese Sendung hört, dann könnt ihr mitmachen und ein Lied einreichen. Die Sendung zu Fische läuft am 22. Februar 17 Uhr. Immer am letzten Sonntag im Monat wird sie ausgestrahlt und ihr könnt bis kurz vorher ja eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an musikchallenge@radio-frei.de mit dem Lied, was euch zum Begriff Fische einfällt. Ihr könnt gerne dazu auch noch ein paar Worte schreiben oder sprechen oder wie auch immer ihr auf das Lied gekommen seid, kundtun. Wir kommen jetzt hier zu einem weiteren musikalischen Beitrag, allerdings mit Vorgespräch, denn aus der Sendung Handmade aus dem 15. Januar hören wir jetzt hier einen kleinen Ausschnitt. Handmade ist ein wöchentliches Musikmagazin, läuft bei uns am Donnerstag 21 Uhr und stellt regionale Künstlerinnen und Bands vor. Am 15. Januar war der royale Raketenpeter zu Gast und er hat das erste Album überhaupt produziert, und zwar hat er es wirklich selber gemacht. Und sie reden zunächst darüber im Gespräch mit Lisa, wie er es selber gemacht hat, und dann gibt es auch noch einen Song aus dem Album.
Du hast ja dein Album Hot as Hell rausgebracht. Ich hatte es eben schon gesagt, bis auf das Mastering hast du da eigentlich alles allein gemacht. Also ja, die ganze Songproduktion, Aufnahme, Abmischen und so weiter und so fort. Wann und wie hast du dir das denn alles beigebracht?
Das war auch ein langer Prozess. Das fing damit an, dass ich im Kinderzimmer an einem Laptop anfing, aus Laptop Mikrofon meine Gitarre aufzunehmen und da die ersten Songs zu schreiben und aufzunehmen. Und dann durch die Band Rakete Royale, da hatten wir mal ein Live-Album aufgenommen, Benny Bicavell hieß das. Das war soundtechnisch jetzt nicht so der Brüller. Ich habe es trotzdem gefühlt.
Das ist das Wichtigste.
Ja, danke. Und dann hatte ich im Internet findet man ja alles. Und dann hatte ich jemanden gefunden, einen Kanal, der nennt sich Recording Blog. Jonas heißt der Mann. Und der beschäftigt sich mit der DAW. Wie bedient man die? Wie nimmt man auf? Was sind Tipps und Tricks? Und da ich mir so viele Videos angeguckt habe und die dann umgesetzt, bin immer weitergekommen. Und dann hatte ich 2018 hatte ich ein Lied geschrieben, Die Tasche der Schande. Ist auch mit auf dem Album.
Hören wir auch gleich, ja.
Da hatte ich mir dann mal gesagt, okay, reicht das, was ich zu Hause aufnehme, die Qualität, um das irgendwann zu veröffentlichen? Und das habe ich dann, also mit den Tipps und Tricks, die ich von YouTube habe und noch eine kleine Lektüre, Mixing Secrets, Aufnehmen im Homestudio nennt sich das, reicht das, was ich mache, um das so einen Standard zu erfüllen? Und da habe ich auch die Tasche der Schande, genau, das ist das einzige Lied, bei dem ich den Mix nicht selbst gemacht habe, weil das schon ein bisschen her ist. Und das habe ich dann in ein Studio gegeben, zu Micha von den Vaira Studios. Toller Typ nebenbei, der ihnen auch nochmal hilft, Tipps und Tricks gibt und von dem man dann wirklich auch eine Referenz bekommt und sagt, hier, pass auf, da am Equalizer bei so und so viel Hertz, nimm das mal ein bisschen runter, da 2 dB lauter. Genau. Und dann hat die Tasche der Schande, die hatte ich dann fertig produziert, jetzt über 2 Jahre noch rumliegen. Und ja, und es hatte anscheinend den Standard erfüllt, genau, was ich zu Hause gemacht hatte. Und dann, genau. Und dann hatte ich mich immer mehr an den Mix rangetraut für die anderen Songs und dann war die Platte da.
Ich würde einfach sagen, du hast den Song jetzt schon so oft erwähnt, dann hör mir ihn einfach. Tasche der Schande von Royaler Raketenpeter.
Danke. Viel Spaß.
Tasche mit Schleifchen und in Gold, die Tasche, die uns einfach über
zuverlässig und dazu noch bequem. Straße runter, Straße rauf, elegant präsentiert. Da guckt der ein oder andere was schon ziemlich interessiert. Wo gibt's denn so ein Hammer? Accessoire, selten produziert, um nicht zu sagen rar. Da musst du schon zu Guido bei Shopping Queen. Stimmt, das hab ich auch im Fernsehen so gesehen. Ganze schöne Volk. Eine Tasche, die polarisiert, eine Tasche, die dich niemand vermehrt, eine Tasche mit Schleifchen und den Gold, die Tasche, die uns einfach überzeugt, die Tasche, die polarisiert, eine Tasche, die du niemals verlierst, eine Tasche mit Schleifchen und den Gold, die Tasche, die uns einfach überzeugt.
Musik vom royalen Raketenpeter. Er war Gast im Musikmagazin Handmade. Jede Woche am Donnerstag 21 Uhr stellen Sie regionale Bands und KünstlerInnen vor. Schaltet gern mal ein auf Radio Frei oder auch auf einem anderen Bürgerradio in Thüringen, denn Handmade läuft, glaube ich, in fast allen 6 Städten. Ich will nicht zu viel versprechen, aber auf jeden Fall in vielen. Und mit Blick auf die Uhr muss ich mich von euch verabschieden. Das war der Monatsrückblick auf den Januar 2026. Dabei wären da noch so viele Themen mehr gewesen. Allein, wenn ich mich auf unserer Homepage durch die Mediathek scrolle, sehe ich ein Gespräch über die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt, die einen neuen Ort braucht. Ich sehe ein Gespräch über die Demo zur solidarischen Asylpolitik, aber auch ein neues Kulturfragment vom Kulturquartier Schauspielhaus. Es geht um Diskussionen zu Ost und West, damals, heute und morgen, aber auch die Demo zu Rojava, die im Januar stattfand. Der RWE ist 60 geworden. Es gab das erste Treffen eines antifaschistischen Chors in Erfurt. Es ging um die Gründung einer Gruppe zum Verbotsverfahren der AfD, einen neuen Gemeinschaftsgarten in Ilversgehofen und. Also wirklich irgendwie viele Themen, die jetzt auch alle noch hier reingepasst hätten. Also die hätten halt nicht wirklich gepasst, also inhaltlich, aber nicht zeitlich. Von daher, guckt euch gerne unsere Homepage an, hört Sachen nach, hört Radio, hört UKW. Und wenn ihr übelst verrückt seid, dann kommt ihr vorbei und macht mit. Radio Frei, Johannesstraße 156. www.radio-frei.de. Ich winke euch. Macht's gut.